Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopy. Alle 14 Tage ein neues Thema. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist der Barrett-Ösophagus. Und den Gast, den ich hierzu begrüßen darf, ist Herr Professor Oliver Pech, jetzt in Regensburg tätig. Und Oliver Pech hat, glaube ich, seine gesamte medizinische Karriere mit dem Barrett verbracht. Er hat sich darüber promoviert schon, glaube ich, aber das wird er uns gleich sagen. Er nickt, also promoviert, er hat sich habilitiert und hat, glaube ich, unglaublich viel auch zu dem Thema publiziert. Olli, nochmal zunächst mal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du mitmachst.
Ja, vielen Dank. Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, Alex.
Und jetzt erzähl uns doch mal, wie denn diese enge Verbundenheit von dir zum Barrett. Was ist denn da passiert?
Ja, was ist da passiert? Es ist wirklich ein Zufall gewesen, und zwar war ich auf der Suche nach einer Doktorarbeit in Erlangen, wo ich studiert habe, und bin durch Zufall auf die Arbeitsgruppe von Christian L. gestoßen, und da ist eine Doktorarbeit ausgeschrieben gewesen.
Darf ich mal fragen, wann war denn das?
Das war etwa 1995, ziemlich lange her schon.
Schon bald 30 Jahre dann, ne?
Genau, ja, fast 30 Jahre Barrett. Und das war eine tierexperimentelle Arbeit, also ich wollte eine experimentelle Arbeit machen, und das war eine tierexperimentelle Arbeit zur photodynamischen Therapie, und zwar wurden da thymusaplastische Nacktmäuse als Modell genommen und da wurde ein humanes Barrett-Karzinom implantiert und subkutan. Und wir haben dann im Rahmen dieser Doktorarbeit eben Dosimetriestudien zur photodynamischen Therapie gemacht, und das war dann auch dann eben, wie gesagt, der Einstieg in die Arbeitsgruppe von Christian L. Winnie Gossner, der jetzt in Karlsruhe Chef ist, war damals mein Betreuer in der Doktorarbeit. Ja, und so bin ich dann da reingeschlittert.
Und du bist ja dann als Doktorand quasi auch der Arbeitsgruppe hinterhergefolgt, mit Christian L. dann auch letztendlich nach Wiesbaden, wo du dann auch unterm Strich dein Handwerk gelernt hast, ne?
Genau so war es. Also ich war der letzte Doktorand von Herrn L. in Erlangen, und dann ist er ja Chef in Wiesbaden geworden. Und ich bin dann 1998 nachgekommen und habe dann dort als damals noch Arzt im Praktikum begonnen.
Und hast dann diese gigantischen Studien mit publiziert, weltweit. Also jeder wusste ja, Wiesbaden, es ist Barrett-Zentrum weltweit. Und das hat ja auch damals für unglaubliche Aufmerksamkeit auch gesorgt. Hast dann dort deine Habil auch über dieses Thema gemacht?
Genau, das Thema war im Prinzip die endoskopische Diagnostik und Therapie von Frühkarzinom des oberen Gastrointestinaltrakts, also auch Magen- und Plattenepithelkarzinome. Aber das Großteil auch meiner Publikation war da natürlich zum Barrett-Ösophagus.
Und wie lange bist du jetzt schon in Regensburg?
Ich bin jetzt über 11 Jahre schon in Regensburg.
Ach, so lange auch schon?
Ja, lange Zeit.
Na schön. Jetzt bist du ja der beste Gesprächspartner, den man sich zu dem Thema wünschen kann. Fast 30 Jahre Barrett, von der Doktorarbeit bis zum Chefarzt und darüber hinaus. Was hat sich denn geändert?
Ja, es hat sich viel geändert. Ich weiß noch ganz genau, als wir angefangen haben, wissenschaftlich darüber zu arbeiten, so die ersten Vorträge auf Kongressen, wo uns ja renommierte Chirurgen schon lynchen wollten, als wir gesagt haben, wir würden jetzt endoskopische Therapie bei Barrett-Frühkarzinomen durchführen. Das war ein absolutes No-Go. Ja, das ging auch ziemlich lang. Man muss auch sagen, Christian L. hatte damals schon wirklich auch ein breites Kreuz, da seiner Überzeugung zu folgen und es durchzufechten, weil also wir sind da schon als Arbeitsgruppe, aber allen voran natürlich als der Chef Christian L. da schon ordentlich angefeindet worden. Aber die Überzeugung war da, dass es keinen Sinn macht, den ganzen Ösophagus herauszuschneiden, wenn nur ein mukosales Frühkarzinom im Barrett-Ösophagus vorhanden ist. Und das hat sich dann über die Jahrzehnte dann auch gezeigt. Mittlerweile ist es Leitlinienstandard.
Absolut, absolut. Und ich glaube, inzwischen haben es die Chirurgen auch gelernt. Hat ja auch ein Gespräch neulich mit meinem chirurgischen Partner, Christoph Germer, der auch gesagt hat, hat sich ja unglaublich viel geändert jetzt die letzten Jahre. Also fassen wir so erstmal zusammen, 30 Jahre Barrett-Ösophagus und Oliver Pech, die Therapie ist es vor allem. Dass letztendlich die endoskopische Therapie von frühen Karzinomen, aber auch Neoplasien oder letztendlich auch, ja, wir können ja vielleicht nachher auch noch ein bisschen reden, Low-Grade, High-Grade, und was man vor allem danach mit dem Barrett macht, hat sich doch etabliert, leitlinienbasiert und wahrscheinlich auch weltweit oder nicht mehr nur Deutschland, sondern weltweit. Ne?
Absolut, ja. So ist es.
Gut, was hat sich denn geändert im weitesten Sinne bezüglich unserer Herangehensweise mit dem Periodesophagus. Also ich weiß ja auch noch, als ich angefangen habe, da war eigentlich so jährliche Kontrollen Periodesophagus und Berit hieß eigentlich immer gleich Krebs, ja, beziehungsweise Vorstufe von Krebs. Was hat sich denn da geändert in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich jetzt auch schon?
Ja, eben wie du sagst, schon länger wissen wir, dass Barrett-Ösophagus eben jetzt ein geringes Risiko hat, ein Karzinom zu entwickeln, aber es ist eben auch nur wirklich gering und man hat hier initial die Studien, in den Studien einfach einen Bias gehabt und hat das Krebsrisiko deutlich überschätzt. Man kann so sagen, es liegt bei etwa 0,3 bis 0,5% pro Patientenjahr und es ist insgesamt relativ gering und es wird auch schon immer wieder diskutiert, ob man überhaupt noch Barrett-Ösophagus kontrollieren sollte, ob es denn gesundheitsökonomisch denn überhaupt Sinn macht oder nicht. Aber diese Abstände sind natürlich deutlich länger geworden. Wir haben auch gelernt, dass es eben gewisse Risikofaktoren gibt, die man mittlerweile weiß, die eben auch ganz gut kalkulieren lassen, ob jetzt jemand ein Barrett-Karzinom entwickelt oder eben auch ein niedriges Risiko eben hat und es eher nicht entwickelt. Also Männer sind hier natürlich ein Risikofaktor, Raucher, adipöse Patienten. Und auch die Länge des Barrett-Ösophagus, sprich die Fläche, ist ein entscheidender Parameter. Und dann gibt's eben auch Biomarker. Der einfachste ist die Low-Grade-Dysplasie. Wenn man mal eine Low-Grade-Dysplasie gefunden hat, dann ist es schon ein deutlich erhöhtes Risiko eben hier, dass sich auch ein Karzinom in dem Barrett-Ösophagus entwickeln könnte.
Gut, aber letztendlich das Risiko ist geringer, aber nichtsdestotrotz ist es ja doch jetzt eine Erkrankung im weitesten Sinne, wo man jetzt ungern was übersehen möchte, ne? Also
absolut.
Ich sag jetzt mal auch, also der Patient, der jetzt zur Vorsorgekoloskopie geht, möchte ja auch jetzt, dass jetzt keine Adenome übersehen werden. Was sind denn so deine Tipps, Tricks oder deine Standards, die du dir so angeeignet hast, wenn du jetzt einen Patienten hast mit einem Barrett-Ösophagus? Sei es aus Zufallsdiagnostik, sei es, weil der Patient vielleicht schon eine Refluxanamnese oder sowas hat in der Richtung.
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich Zeit lässt und mit einem möglichst guten Endoskop den Barrett sorgfältig inspiziert. Man weiß auch aus Studien, dass in der Regel und in den allermeisten Fällen die Diagnose eines Barrett-Karzinoms oder Barrett-Frühkarzinoms bei der ersten Endoskopie, bei der Index-Endoskopie gestellt wird. Und dass es deutlich seltener ist, dass es dann in Überwachungsendoskopien dann diagnostiziert wird. Das heißt also, die erste Endoskopie, wo man den Barrett-Ösophagus diagnostiziert, die ist entscheidend. Hier sollte man ganz sorgfältig den Barrett-Ösophagus anschauen. Und nach was guckt man? Im Prinzip schaut man nach Unregelmäßigkeiten in der Struktur. Das heißt also, wenn ich eine kleine Erhabenheit habe oder kleine eingesenkte Läsionen, das ist schon mal verdächtig, dann sollte man sich auch die Farbe anschauen, dann auch farbliche Änderungen sind wichtig und dann natürlich auch das Oberflächenmuster, Gefäßmuster sind ganz wichtig. Es ist im Prinzip wie in anderen Bereichen im Gastrointestinaltrakt auch, Karzinome haben unregelmäßige Strukturen, unregelmäßiges Gefäßmuster und danach sollte man gucken. Hilfreich ist zum Beispiel, wenn man sich so eine transparente Aufsatzkappe aufsetzt, wie bei der ESD, gerade wenn man eben damit kann man das Bild stabilisieren, das Endoskop stabilisieren und wirklich sorgfältig, relativ präzise die Fläche des Barrett-Ösophagus inspizieren und abfahren. So die Faustregel ist, pro Zentimeter zirkulärer Barrett sollte man sich etwa eine Minute Zeit lassen. Da gibt's jetzt nicht so super viel Evidenz dafür, aber eine Studie, die das ganz schön zeigt.
Ja.
Und im Endeffekt vergleiche ich es immer so ein bisschen mit der Rückzugszeit im Kolon, wo man sich doch auch mindestens 6-7 Minuten Zeit lassen sollte, weil man einfach bei längerer Inspektion dann doch mehr sieht. Genauso ist es auch beim Barrett-Ösophagus, einfach genug Zeit sich nehmen und sorgfältig inspizieren.
Jetzt vielleicht doch noch zwei Fragen in dem Zusammenhang. Du sagtest schon so Einsenkungen und so oder Farbveränderungen. Wie wichtig ist denn, was ja auch immer wieder gefragt wird oder auch Patienten wissen wollen, wie wichtig ist denn auch, dass der Patient jetzt keine säureinduzierten Veränderungen haben. Ja, also ich meine, der kann ja auch jetzt Entzündungen haben durch einen Reflux. Setzt du alle deine Patienten vorher auf PPIs, bevor du jetzt so eine ausführliche Diagnostik machst, wie du gerade geschildert hast?
Ja, das ist eine wichtige und gute Frage. Also ich mache es immer so, wenn es gibt ja Barrett-Ösophagus, der gar keine wesentlichen entzündlichen Veränderungen hat. Häufig nehmen die Patienten eh schon PPIs, weil sie doch immer wieder Reflux haben. Und wenn ich jetzt keine ausgeprägten entzündlichen Veränderungen habe, dann mache ich schon auch so die sorgfältige Inspektion. Wenn ich aber sehe, da ist viel Entzündung drin, ich habe auch noch oberhalb des Barrett-Ösophagus im Plattenepithel dann teilweise noch Refluxveränderungen, dann ist es wirklich auch sinnvoll, wenn es nicht was wirklich augenscheinlich auffällig ist, also wie ein großer Nodulus oder ein Ulkus als Karzinomverdacht, dass man den Patienten erstmal auf PPI setzt und dann nach 6 bis 8 Wochen nochmal kommen lässt und dann nochmal inspiziert, wenn das Ganze abgeheilt ist. Ich nehme dann auch bei der initialen Endoskopie in der Regel keine Biopsien, weil es dann doch nicht ganz selten ist, dass zum Beispiel entzündliche Veränderungen im Barrett Esophagus als Low-Grade-Dysplasie missinterpretiert werden vom Pathologen. Und dann hat man dann hier wieder so ein Problem. Deswegen mache ich es in der Regel, wenn man nichts Auffälliges sieht im Barrett, dann erstmal abheilen lassen, dann sorgfältig inspizieren und dann biopsieren.
Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, ich benutze es sehr gern, ich weiß nicht, du hast ja auch mal dazu publiziert mit Essig, finde ich ganz angenehm. Du hast, glaube ich, auch mal eine Studie gemacht mit Balsamico-Essig. Benutzt du das immer noch oder war das nur mal so ein Gag in Anführungszeichen?
Das war mehr ein Gag. Damit hat man halt sozusagen beide Dinge zusammen. Man hat Chromoendoskopie und den Essig-Effekt, wobei das Standard ist bei uns normale Essigsäure, 1,5%ig nehmen wir. Aha. Das mache ich immer noch in der Regel bei allen, zumindest längeren Barrett-Ösophagus-Ausprägungen, also alles, was so länger als 2-3 Zentimeter ist, mache ich das auch immer noch am Ende meiner Inspektion. Das heißt, dass ich starte immer mit Weißlicht. Ja. Dann schalte ich um auf virtuelle Chromoendoskopie. Und wenn das dann passiert ist, wenn ich dann damit alles schön angeschaut habe, dann mache ich zum Abschluss nochmal Essig, weil der Nachteil in Anführungszeichen beim Essig ist, dass ich die Gefäße nicht mehr sehe, sondern nur noch dafür die Oberflächenstruktur der Mucosa deutlich schöner. Und wenn ich dann Essig drüber gesprüht habe, dann warte ich eben eine halbe Minute bis Minute und alles, was dann so rötlich wird, ist zumindest suspekt. Das heißt, man hat zunächst diese Essig-Weiß-Reaktion, das heißt, der ganze Barrett wird weiß und dann dieser Verlust dieser Essig-Weiß-Reaktion, das ist in den Bereichen, wo eine High-Grade-Dysplasie oder ein Karzinom ist, am schnellsten. Und das ist dann eben auch suspekt. Es kann allerdings auch sein, dass eine Entzündung mal Verlust der Essig-Weiß-Reaktion hat. Und deswegen muss man eben möglichst dann eben hier wenig Entzündung im Barrett haben.
Aber sagen wir mal so, also das wäre schon mal ein Grund jetzt auch für dich, dass wenn du jetzt Essig gibst am Ende, du sagst, du gibst keine Biopsien, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Du gibst dann Essig und wenn du dann wirklich eine Läsion hast, die eher oder schneller wieder rot wird, dann würdest du die auch biopsieren.
Ja, die würde ich auf alle Fälle gezielt biopsieren.
Jetzt gibt's ja auch noch eine ganz interessante Arbeit auch aus der Wiesbadener Gruppe, auch glaube ich von dir als Erstautor, die eigentlich sehr zutreffend ist meiner Meinung nach, dass zum Beispiel fast alle Neoplasien immer so zwischen 1 Uhr und 4 Uhr zu sehen sind.
Ja.
Weil wenn man das mal weiß, guckt man dann nämlich auch genauer. Und das ist ja erstaunlich. Gibt es da eigentlich eine Erklärung, warum jetzt die Karzinome oder die Neoplasien immer da in diesem Bereich zu sehen sind?
Die Erklärung ist, dass eben dieser Schließmuskelapparat nicht homogen ist und dass eben in dem Bereich auch der meiste Reflux passiert.
Okay.
Interessanterweise hat eine dänische Gruppe unabhängig davon genau im gleichen Jahr publiziert, dass genau in diesem Bereich auch die meisten Refluxrelesionen Grad C und D lokalisiert sind.
Ja, oder auch A oft. Oft sind ja die einzelnen Streifen oder Läsionen sind ja auch genau da immer, ne?
So ist es, genau. Die sind immer bei 12 Uhr oder 1 Uhr, je nachdem.
1 Uhr,
wichtig ist natürlich, dass man sich auch entsprechend hinstellt. Man sollte sich mit dem Endoskop sozusagen im rechten Winkel zum Patienten eben positionieren und es nicht so schräg halten. Also dann kann man eben diese Uhr Zeiten auch ganz gut nutzen. Und da ist es wirklich in der Regel so, zwischen 12 und 3 Uhr sind deutlich mehr als 50% aller Barrett-Frühkarzinome. Ja.
Aber das spricht ja dann auch wieder dafür, dass es, ob es jetzt ein saures Refluat ist oder ein galliges oder sowas, dass das doch wahrscheinlich dann mit das Ausschlaggebende ist.
Ja,
oder?
Absolut. Ja.
Spannend. Gut, also jetzt haben wir gelernt, wie wir den Barrett diagnostizieren, dass wir uns gerade am Anfang bei der ersten Untersuchung idealerweise nach- oder Untersäure so ein bisschen Zeit lassen sollen. Jetzt erkennen wir was. Wie machen wir es denn dann raus? Was ist denn da dein Ansatz? Gab es ja auch immer so Überlegungen, dass man eine ESD macht oder dass man doch nur eine Kappen-EMR macht. Kappen-EMR gibt es auch unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder ganz, ganz schwierig, das irgendwie alles zu schildern. Aber vielleicht kannst du mal so deine persönliche Herangehensweise kurz uns erläutern.
Ja, also ich denke, die ESD ist ja wirklich ein sehr gutes Verfahren, was sich jetzt auch ja in den letzten Jahren immer mehr und mehr etabliert hat. Ich habe auch schon vor mehr als 15 Jahren mit ESDs begonnen im Barrett-Esophagus. Mhm. Also das ist parallel zu den normalen Mukosektomien mit der Gummibandligatur, die ich in der Regel mache. Die normale Kappe, diese Enoe-Kappe, die transparente, nehme ich schon sehr lange nicht mehr, weil eigentlich diese Multibandligatur EMR wirklich sehr, sehr schnell und einfach geht. Ja, wie wählt man sich aus, was für eine Technik man benutzt? Im Endeffekt mache ich so, wenn das jetzt eine gut abgrenzbare Läsion ist, die wo man den Verdacht hat, dass es eventuell schon ein bisschen tiefer gehen könnte oder sie zum Beispiel auch nodulär ist, dann nehme ich immer die ESD als Therapie der Wahl, weil damit kann ich eine En-Bloc-Resektion erreichen und der Pathologe kann mir sauber in einem Resektat eben sagen, ob das einmal R0 basal und lateral ist und eben auch die Risikofaktoren wie Lymphgefäßinfiltration und Tiefeninvasion eben sehr, sehr gut bestimmen anhand dieses einen Präparates. Wenn es zum Beispiel so eine ganz flache Veränderung ist, die jetzt auch mal größer sein kann, aber die jetzt auch schwierig abgrenzbar ist oder manchmal hat man auch multifokale Neoplasien, wo man sich schon auch als Experte schwer tut zu sagen, wo ist denn da genau die Grenze, dann nehme ich eher die Multibandligatur, weil man da relativ schnell große Flächen abtragen kann. Und dann ist auch eine laterale R1-Resektion, sollte man sie eben haben, wenn man dann doch nicht alles erwischt hat, gar nicht so dramatisch, weil die kann man dann in der zweiten Sitzung immer noch abtragen.
Ist die denn bei der ESD dramatisch, eine laterale
auch nicht.
R1?
Genau so ist es ja. Und da sind wir ja auch beim Barrett immer noch leider relativ schlecht im Vergleich zum Beispiel beim Magenkarzinom oder Plattenepitheliumkarzinom, was die ESD, die R1-Situation lateral bei der ESD angeht. Also da sind wir ja immer leider Gottes auch nicht so gut, weil es mit dem Abgrenzen oft schwierig ist und wir dürfen nicht vergessen, es ist auch oft multifokal. Das heißt, man hat immer mal wieder die Situation, dass man eine R1-Situation lateral hat. R1 basal ist ganz entscheidend. Das ist in der Regel eine Indikation zur OP. Aber lateral ist nicht so dramatisch.
Weil, hat ja einen gewissen Grund auch, warum die R1-Situation zur Seite oder nach oben oder unten nicht so entscheidend ist, weil wir letztendlich ja noch nicht zu Ende sind mit unserer Barrett-Therapie.
Genau. Also in der Regel hat man ja auch dann lateral nicht das submukosal infiltrierende Karzinom zurückgelassen, weil das sieht man ja schon, sondern meistens ist es dann ein M1-Karzinom oder sogar nur eine High-Grade-Dysplasie, die man lateral vielleicht noch am Rande zurückgelassen hat, weil man sie nicht gesehen hat. Der nächste Schritt ist ja dann, dass man nochmal nach 3 Monaten, so machen wir es in der Regel, den Patienten kommen lässt. Man schaut nochmal alles ganz sorgfältig an. Wenn man jetzt makroskopisch dann keine Auffälligkeiten mehr sieht, dann schreiten wir auch schon zum nächsten Schritt, sprich zur Barrett-Ablation. Das heißt, dann wird der residuelle, nicht neoplastische Barrett abladiert mit, ja, je nachdem, Radiofrequenzablation oder APC. Und dann kann man eben diese vielleicht noch zurückgebliebene High-Grade-Dysplasie damit eben noch dann eradizieren.
Lass uns doch da nochmal weitermachen. Das ist ja auch so eine Frage, die jetzt momentan immer wieder aufkommt. Es gibt ja auch dann diverse Live-Demo-Veranstaltungen, wo man dann auch jetzt nicht so genau weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, es gibt jetzt die RFA, die gibt es schon relativ lang. Den APC gibt es seit Ewigkeiten, seit 90er Jahren, glaube ich, oder so. Und jetzt gibt's auch noch die Kryoablation. Und man hat ja da auch so ein bisschen, ja, so eine gewisse Unsicherheit. Was ist denn eigentlich jetzt das Beste? Gibt's da was? Oder was macht ihr?
Wir machen es auch relativ pragmatisch. Kurze Segmente machen wir mit der APC oder auch Hybrid-APC manchmal, also Injektion und dann APC. Und die längeren Segmente machen wir mit der Radiofrequenzablation, weil es eben doch auch ein sehr, sehr effektives, zuverlässiges und auch sehr, was den Evidenzgrad angeht, sehr, sehr gutes Verfahren ist und es auch schnell geht. Es ist zwar teuer, aber es geht trotzdem relativ schnell. Wir haben zum Glück mittlerweile eine vernünftige Vergütung in Deutschland, wo eben auch die Radiofrequenzablation beim Barrett eben bezahlt wird. Deswegen ist es dann auch in der Hinsicht sinnvoll, bei zum Beispiel einem langen Restsegment da die RFA zu wählen. Aber es gibt wenig Studien, die wirklich Vergleich zeigen, APC versus RFA. Also das bisschen, was es gibt, sind kleine Daten und da kann man auch keinen Schluss draus ziehen. Aber im Endeffekt sind beide Verfahren gute Verfahren, wenn man sie richtig anwendet. Die APC ist vielleicht ein bisschen mehr Endoskopiker abhängig, weil sie ein bisschen schwieriger zu handeln ist. Die RFA ist ein bisschen mehr Plug and Play.
Gut, aber auch da, APC gibt es ja auch neue Verfahren. Es tut sich ja ständig irgendwas. Ja, und Kryo, habe ich schon gesagt, muss man jetzt auch sehen, wie sich das ergibt. Aber ich glaube, das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir sehen, es gibt einfach auch, wie bei den Polypen, wie wir sie neulich mit Arthur Schmidt hatten, es gibt nicht das allgemeine Kochrezept, das für alles klappt und funktioniert. Ja?
So ist es.
Also das heißt, wir müssen überlegen ESD, wir müssen überlegen EMR, wir müssen überlegen APC, wir müssen überlegen RFA, wir müssen überlegen vielleicht gar nichts. Wir müssen schon mal gucken, wo es überhaupt ist. Das bringt mich jetzt eigentlich auch schon zu dem letzten Punkt, den ich noch mit dir besprechen wollte. Ganz heißes Thema, gar nicht so gern diskutiert, aber das ist natürlich schon so die Frage des Zentrumaspekts. Kann, sollte, darf in Anführungszeichen denn jeder, der nur einen Barrett so behandeln, wie du es vielleicht machst?
Ja, das ist immer ein heißes Thema und wenn man dann sagt, es macht schon Sinn, Zentren zu bilden, dann gibt es immer wieder einen Aufschrei. Aber wir haben es jetzt ja in ganz, ganz vielen Bereichen in der Medizin schon gesehen und da gibt es bei den Chirurgen natürlich deutlich mehr Evidenz als jetzt bei den Endoskopikern, aber dass es schon Sinn macht, ist dort zu machen, gerade bei eben Diagnosen oder bei Indikationen, wo es eben nicht so häufig ist, dass es eben dann zentralisiert wird, dass es dort gemacht wird, wo es häufig gemacht wird.
Ja.
Und man sollte sich vielleicht als Arzt immer selber fragen, wenn das jetzt meine Frau oder meine Mutter oder mein Sohn hätte, wo würde ich denn hingehen oder würde ich es mir selber zutrauen, das selber zu machen auf dem Qualitätsstandard? Und wenn man dann ehrlich zu sich ist, dann sollte man auch so mit den Patienten umgehen.
Glaube ich auch. Und letztendlich haben wir dann ja doch auch die Onkozerts mit Ösophagus, wo ja dann auch letztendlich die Koppelung Endoskopie an Chirurgie besteht im weitesten Sinne und ja dann doch auch ein gewisser Zusammenhang ist. Gut, also wir haben gelernt, es ist nicht so einfach, wie man denkt, die Neoplasie zu erkennen. Es gibt unterschiedliche Methoden, die Neoplasie zu therapieren und dann den Restbarrett auch zu abladieren. Was denkst du denn, was in der Zukunft noch so auf uns zukommt? Jetzt die nächsten 30 Jahre Olli Pech und Barrett.
Ja, schauen wir mal, wird spannend. Also ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, wo es wirklich sehr spannend ist. Und zwar ein Bereich ist, wir wissen ja leider noch nicht, welche von den vielen Patienten, die da mit Barrett draußen rumlaufen, eine Neoplasie entwickeln und welche nicht. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Prozentsatz. Und ich glaube, hier wird sich was tun, dass wir einfach mehr und mehr Biomarker finden, die uns ein Risiko stratifizieren lassen und dann sogar Patienten sagen können, hören Sie zu, Sie haben ein so geringes Risiko, Sie müssen sich nie wieder endoskopieren lassen, aber wir auch die rausfinden, die wir häufiger endoskopieren sollten. Da sind wir schon in der richtigen Richtung unterwegs. Da gibt es Systeme, die jetzt das schon erlauben wahrscheinlich. Und da werden wir bald in den nächsten paar Jahren da wirklich auch eine gute Evidenz dafür haben, dann eben Patienten zu stratifizieren.
Welche Systeme sind es?
Das ist zum Beispiel das Tissue-Cypher-System, wo man anhand von spezielle Biomarker eben hier eine Stratifizierung machen kann. Die Amsterdamer forschen da recht viel drauf. Und die ersten Ergebnisse, die es dazu gibt, sind schon wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ich glaube, da wird es in die Richtung gehen. Also das ist das eine, zu finden, welchen Patienten müssen wir überhaupt noch endoskopieren, um hier auch ein bisschen Ressourcen zu sparen. Das nächste ist dann, welche Patienten müssen wir denn überhaupt dann nach einer endoskopischen Therapie, wo es vielleicht auch grenzwertig ist, mit zum Beispiel tiefer Submukosa-Infiltration, wen müssen wir denn überhaupt noch operieren? Oder können wir manche Patienten, wo wir jetzt sagen, oh, den müssen wir gleich zur OP schicken, dann vielleicht doch in Zukunft eher überwachen? Da bringt die Prefer-Studie, die wirst du ja auch kennen, die jetzt multizentrisch in Europa schon seit vielen Jahren läuft, ja doch ganz wirklich erhellende und sehr vielversprechende Daten, dass nämlich bei tiefer Submukosa-Infiltration, beim Barrett-Karzinom auch mit Risikofaktoren wie Lymphgefäßinfiltration oder schlechten Differenzierungsgrad, das Lymphknotenmetastasierungsrisiko deutlich geringer ist, als es in chirurgischen Serien früher immer vermutet wurde. Das liegt wahrscheinlich nur so bei 5-6%. Und wir kennen es aus chirurgischen Serien, dass es eher so 30-50% wurde und deswegen hat man immer gleich die OP-Empfehlung gemacht. Und jetzt ist dann eben immer die Frage, jetzt habe ich einen Patienten mit einem SM2-infiltrierenden Karzinom und vielleicht noch eine Lymphgefäßinfiltration. Kann ich dem 70-Jährigen oder 75-Jährigen, soll ich den wirklich zur OP schicken oder kann ich nicht den engmaschig Follow-up machen und wenn er dann einen Lymphknoten entwickelt, ihn dann neoadjuvant Therapien zur OP schicken. Also ich glaube, da tut sich auch viel. Das sind, glaube ich, die beiden Hauptthemen in den nächsten Jahren, wo sich sehr, sehr viel tun wird.
Also wir sehen es so wie überall, die Endoskopie ist weiter auf dem Vormarsch. Die Endoskopie wird immer mehr akzeptiert werden, auch was die Therapie betrifft. Ich glaube, es ist definitiv das Problem, das wir hier haben. Du sagtest, das ist ja mit den Lymphknoten, die sehen wir halt nicht. Ja? Da ist halt immer so eine gewisse Unsicherheit, aber ich glaube, auch hier gibt es neue Ansätze und du sagtest ja auch schon mit Biomarkern oder neuen, vielleicht doch histopathologischen Kriterien, dass man einfach hier immer die Sachen schön am Fluss halten lässt. Olli, Wir sind schon am Ende von dem Podcast. Ich bin mir sicher, du wirst die Sachen auch da weiter am Fluss halten. Du wirst dem Berett weiter treu sein. Darf ich das so schlussfolgern auch?
Absolut, ja. Also das ist immer noch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, obwohl ich jetzt im Alltag ganz viele andere Sachen mache und eigentlich fast mehr im Kolon unterwegs bin. Aber ja, definitiv, Berett ist mir ans Herz gewachsen und ist trotzdem nach wie vor eins meiner liebsten Hobbys.
Und bleibt auch so. Und man hört es auch raus, dass es dir Spaß macht und dass du da auch wirklich gut und kompetent Auskunft geben kannst. Lieber Olli, vielen Dank für den Podcast. Schön, dass du mitgemacht hast. War mir eine echte Freude. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich auch, dass es Spaß gemacht hat, dass Sie auch eventuell für Ihre tagtägliche Praxis etwas mitgenommen haben. Denken Sie daran, Zeit nehmen, in die richtigen Ecken zu gucken und vielleicht am Ende noch ein bisschen Essig. Ich glaube, wenn Sie das schon mal mitnehmen, haben Sie schon mal die wesentlichen Punkte heute bekommen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin. Herzlichst, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.